Und damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht Intim, eurer Eintracht-Fußballshow auf Radio Okawelle. Zur Ausgabe 309 begrüßen euch wie immer Markus Hörster
und Henrike Heu.
Ja, und Henrike, heute ist ein alter Bekannter bei uns zu Gast.
Ja, genau. Wir freuen uns gleich auf das Gespräch mit Benny Kessel, der schon in verschiedenen Rollen hier bei uns zu Gast war. Natürlich ein paar Mal als Spieler, dann als Vizepräsident Fußball und heute in seiner Rolle als Sportdirektor.
Genau, wir freuen uns auf das Gespräch.
Es stand in 173 Partien für die Löwen auf dem Platz und blieb der Eintracht auch nach seinem Karriereende im Jahr 2021 erhalten. Glücklicherweise erst im Nachwuchsleistungszentrum und als Vizepräsident Fußball und seit 2023 schließlich als Sportdirektor. Wir freuen uns sehr, dass er auch in dieser neuen Rolle wieder bei uns zu Gast ist. Wir glauben, es ist so der vierte, fünfte Besuch ist es auf jeden Fall. Erstmal herzlich willkommen, Benny Kessel.
Vielen Dank und herzlich willkommen.
Schön, dass du da bist.
Genau, vielleicht erstmal die Frage, wie hast du das Osterwochenende verbracht? Hattest du Zeit, trotz der neuen Rolle auch ein bisschen abzuschalten, Zeit für die Familie?
Ja, so ein Wochenende ist ja dann doch immer sehr aufregend und gerade mit dem Heimsieg dann im 5:0 gegen Elversberg hat man natürlich den Samstagabend ein bisschen noch mit der Familie genossen und dann standen natürlich auch die beiden Kinder übers Osterfest im Vordergrund, Ostereier suchen, das Ganze, was man eben dann als ganz normaler Familienpapa auch an Ostern macht. Die Zeit genossen, wie gesagt, mit der Familie und ab heute dann wieder voller Fokus auf die Arbeit und auf das Wochenende Düsseldorf.
Sehr schön, dass du auch abschalten konntest. Besser als mit diesem 5:0-Sieg gegen Elversberg hättest du aber auch nicht starten können das Wochenende, oder?
Nein, also ich glaube, das hätten wir alle so unterschrieben, dass das Wochenende aber nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Also die Jungs haben gerade auch, was die Standards angeht, einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, hinten die Null gehalten. Glaube ich, insgesamt eine sehr, sehr ordentliche Leistung und das wollen wir natürlich auch mit in die letzten 7 Spiele nehmen.
Ja, und gleich 3 Eintracht-Spieler haben es für ihre Leistung in die Kicker-Elf des Tages geschafft mit Kurucay, Bicacic und Krause. Einer, der nicht drin stand, der mir persönlich aber auch ziemlich gut gefallen hat, war noch Yannis Nicolaou, der jetzt reingekommen ist in die Partie wieder. Wie hast du seinen Auftritt gesehen?
Sehr gut. Also es ist nie einfach, wenn man lange nicht gespielt hat, wenig Rhythmus hat. Aber ich glaube, unser großes Fund ist gerade im Defensivverbund, dass die Abläufe eingespielt sind. Also er kommt da in keinen zusammengewürfelten Haufen rein, sondern gerade Hassan oder auch Ermin sind ja schon Stützen. Und natürlich ist Yannis trotzdem ein sehr erfahrener Spieler, der schon etliche Zweitligaspieler auf dem Buckel hat. Deswegen, wie gesagt, ich glaube, dass am Ende der Defensivverbund ihm sehr, sehr einfach gemacht hat, aber er am Ende auch eine sehr, sehr konzentrierte, engagierte und gute Leistung gezeigt hat.
Ja, und insgesamt war dieses Spiel ja, glaube ich, auch ein Statement in einem Abstiegskampf, kann man so sagen, und ein wichtiger Sieg, vor allem eben auch, weil Rostock und Kaiserslautern parallel Punkte liegen lassen haben.
Ja, aber wir haben ja immer schon gesagt, dass wir natürlich mal nach rechts und links schauen, wie die Konkurrenz spielt, ja, aber im Prinzip entscheiden wir am Ende ganz alleine, ob wir es schaffen oder nicht. Wenn wir noch 7-mal an unser Leistungsmaximum kommen, dann werden wir es am Ende auch schaffen.
Ja. Die Jungs haben sich auf dem Platz bei jeder guten Szene gegenseitig gepusht und hatten, fand ich, so von außen betrachtet, eine extrem gute Mannschaftsenergie. Auch nach Abpfiff hat man zum Beispiel gesehen, dass die Spieler, die nicht gespielt haben, diese Leistung genauso gefeiert haben, als hätten sie selbst auf dem Platz gestanden. Stimmen diese Eindrücke aus deiner Sicht und wie wichtig ist dieser Zusammenhalt auch mit Blick auf den Klassenerhalt?
Ja, das ist ja ein Thema, was wir schon seit Saisonbeginn haben. Also ich glaube, das ist unser großes Pfand in der zweiten Liga, diese familiäre Atmosphäre und dieses Teamgefüge. Qualitativ gehören wir mit Sicherheit nicht zu den oberen Mannschaften in der zweiten Liga, aber dieser Zusammenhalt, das ist am Ende unser großes Faustpfand und das werden wir auch bis zum Ende behalten, weil wir einfach auch darauf achten, was für Charaktere wir verpflichten. Neben allen Qualitäten und Fähigkeiten, auf die wir natürlich auch achten, ist es uns immer wichtig, was steckt für einen Mensch dahinter. Brennt der für Eintracht Braunschweig zu spielen und passt der auch charakterlich in diese Mannschaft? Und das hat sich auch in diesen Phasen gezeigt, wo wir nicht erfolgreich waren. Da ist die Mannschaft trotzdem nie in ihre Einzelteile zerfallen, sondern immer beisammen geblieben. Und das zeigt sich bei Siegen, aber erst recht bei Niederlagen. Und diesen Weg werden wir weitergehen, konsequent weitergehen und am Ende nochmal bin ich davon völlig überzeugt, dass es am Ende zu unserem großen Ziel, nämlich dem Klassenerhalt, münden wird.
Ja, du hast schon ein paar Sachen angesprochen, über die wir nachher auch noch so ein bisschen im Detail sprechen wollen, gerade auch worauf ihr so bei Verpflichtungen eben schaut. Aber ich will nochmal auf eine Zeit zu sprechen kommen, so die Jahre 2010 bis 2015, in der du ja aktiv warst bei der Eintracht, in der man auch immer gesagt hat, es gibt so einen ganz besonderen Zusammenhalt im Team, der so einzigartig ist. Was hat euch damals ausgemacht? Was ist da so das Besondere gewesen?
Ja, dass wir halt ein zusammengeschworener oder eingeschworener Haufen waren. Also natürlich hat das Thorsten auch immer von Anfang an gepredigt, diesen Zusammenhalt. Und bei gewonnenen Spielen bist du natürlich auch nicht alleine ausgegangen, sondern war es dann eben eine große Gruppe. Und dadurch, dass wir auch lange Zeit in dieser Gruppe zusammengespielt haben, wir waren ja jetzt nicht, dass im Sommer mal 15 neue Spieler gekommen sind, sondern der Kern ist ja im Prinzip immer der gleiche geblieben. Natürlich kamen dann auch mal pro Transferperiode 2, 3 hinzu. Aber im Grunde genommen hat diese Mannschaft ja seit, ich glaube, 2008, 2009 sich so richtig gefunden. Dann ich bin 2010 dazu gekommen. Aber dieser Kern dieser Mannschaft hat 5, 6, 7 Jahre zusammengespielt, und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass auch Automatismen wachsen, dass natürlich dann auch in dem Fall dann auch Freundschaften gewachsen sind, und das ist dann am Ende, obwohl wir, und das hatten wir oft auch schon oft betont, nicht diese größte Qualität hatten, auch nachher in die Bundesliga dann gegangen.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, jetzt hast du die Rolle inne, auch Spieler zu finden, die eben sportlich uncharakterlich bei der Eintracht, ja, zu der Eintracht passen. Erst hattest du die Rolle gemeinsam mit Peter Vollmann inne, und jetzt seit seiner Entlassung im November 2023 verantwortest du den Bereich alleine. Vielleicht kannst du uns erstmal so ein bisschen in deine Karrierepläne nach der Profizeit mitnehmen. Hattest du überhaupt einen festen Plan vor Augen, wo es mal hingehen soll beruflich für dich, so nach der aktiven Zeit?
Ja, schon. Also je älter man wird, umso mehr beschäftigt man sich auch mit der Zeit nach der Karriere, weil da liegt ja auch noch einiges an Lebenszeit und an Arbeitszeit vor einem. Deswegen war es mir schon wichtig, gerade am Ende meiner Karriere auch über den Tellerrand hinauszuschauen, bei vielen Vereinen mal hineinzuschauen, aber auch schon hinter die Strukturen bei Eintracht Braunschweig. Was verbirgt sich hinter dem Nachwuchsleistungszentrum? Wer sind die handelnden Personen? Was für Strukturen herrschen dort vor? Das war mir schon extrem wichtig. Natürlich nebenbei mein Fernstudium durchgezogen, vielleicht ein bisschen länger als gedacht. Die Semesteranzahl spare ich mir jetzt hier an der Stelle.
Das war Sportmanagement dann,
ja,
richtig,
Sport, ne? Business Management, ja. Genau. Mit meinem Bachelorabschluss, wie gesagt, die Dauer erspare ich den Zuhörern hier jetzt mal. Aber das war mir eben extrem wichtig, mich auch weiterzubilden, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und am Ende war es schon mein Wunsch, klar, sportliche Entscheidungen treffen zu dürfen, in diese Management-Ebene hineinzukommen. Ich war mir nach Karriereende, sagen wir mal, zu 99% sicher, dass das der Weg sein soll. Zu 1% vielleicht noch die Trainerschiene. Deswegen habe ich auch die 2 Jahre bei der U19 noch gerne mitgenommen, um auch mal die Trainerschiene und jetzt auch eben Trainer vielleicht auch ein Stück weit besser beurteilen zu können. Aber für mich war eigentlich ja fast zu 100% klar, dass es eben in diese Management-Schiene gehen soll.
Henrike hat ja eingangs schon gesagt, du warst zunächst im Nachwuchsleistungszentrum tätig, als Co-Trainer der U19, wurdest dann ins Präsidium der Eintracht gewählt als Vizepräsident Fußball. War das auch erstmal so ein Ausprobieren von Aufgaben, die dir gut liegen? Wie würdest du das einschätzen?
Ja, meine Hauptaufgabe lag ja eigentlich in der Administration im Nachwuchsleistungszentrum und einfach mal mitzubekommen, wie funktioniert dann mal, blöd gesagt, eine Lizenzierung. Das ist ja auch ganz was Neues und das erlebt ja jetzt auch Ken Reichel. Also das sind natürlich Erfahrungen, die man im ersten Schritt sammeln muss, ganz klar. Aber auch die Co-Trainerstelle war total cool, auch mit Marc zusammen auf dem Platz zu stehen. Aber auch gerade das Amt des Vizepräsidenten Fußball, glaube ich, hat meiner Persönlichkeit sehr, sehr gut getan. Auch mit den Gremien in den Austausch zu kommen, da hatten wir auch wirklich eine tolle Zeit, haben viele Dinge im Präsidium rund um Präsidentin Nicole Kumpis angeschoben. Und ich glaube, dass auch jetzt das neue Präsidium einiges vorhat. Aber wie gesagt, die Zeit für mich war sehr lehrreich. Und ich glaube, da kann ich auch jetzt extrem von profitieren.
Du hast ja eben schon erzählt, bei dir stand schon ja fest, dass du wirklich im Fußball bleiben willst, eben in der Management-Ebene. Stand denn auch schon lange fest, dass du in Braunschweig deine berufliche Zukunft siehst? Oder warst du da auch offen, woanders hinzugehen?
Nee, also mit meiner Rückkehr 2019 war für mich eigentlich schon klar, dass es meine letzte Station ist. Also ich habe hier als Fußballer alles erlebt, hatte hier die tollste Zeit von 2010 bis 2015. Dann war es auch für meine Persönlichkeit mal wichtig, auch andere Erfahrungen zu sammeln. Und Aber mit meiner Rückkehr 2019 hat für mich eigentlich festgestanden, dass ich meine Karriere hier beende. Und vielleicht ein Jahr früher als geplant, das muss man auch ehrlicherweise im Nachhinein sagen. Aber mit dem klaren Plan, den ich aufgezeigt bekommen habe, konnte ich mich in dem Fall voll identifizieren. Und deswegen habe ich mich auch mit 33 dann entschieden, meine Karriere schon zu beenden, weil ich glaube, dass ich einfach in meiner neuen Rolle jetzt dann den Verein weiter aktiv mitgestalten kann. Und das freut mich natürlich sehr.
Was macht denn Braunschweig für dich aus, auch in der Kombination mit der Eintracht? Ja, warum hält es dich hier?
Es ist einfach meine Heimat geworden. Also meine Tochter ist hier geboren, meine Kinder, meine Frau, meine Kinder gehen hier in den Kindergarten. Wir sind ja einfach heimisch geworden. Also es ist unsere Stadt. Es ist total cool, hier zu leben. Und natürlich für die Eintracht zu arbeiten ist eine sehr große Verantwortung. Aber der stelle ich mich sehr, sehr gerne, weil ich glaube, dass wir noch extrem viel Potenziale in der Zukunft haben. Und auch so ein bisschen an die erfolgreiche Zeit, gerade aus meiner ersten Spielerzeit, dass wir daran anknüpfen können.
Genau, würde sich bestimmt jeder Fan wünschen und wir rufen die Fans ja auch immer dazu auf, Fragen zu schicken. Und Melina hat über Instagram davon Gebrauch gemacht und die fragt, wie hat sich denn dein Leben nach der Profikarriere verändert?
Ja, können Sie vor allen Dingen mal meine Frau fragen. Also sie ist auf jeden Fall zeitintensiver geworden. Also ich sage immer zu meinen Jungs in der Kabine, spielt so lange Fußball, wie es geht, weil die Zeit, die du als Fußballer hast, das wollte ich damals nicht hören. Da dachte ich auch, wie anstrengend das ist, aber ist ja das schönste Leben, ist es noch Fußball zu spielen. Das jetzt ist auch wunderschön und wie ich es eben gesagt habe, sehr verantwortungsvoll, aber auch sehr zeitintensiv. Also die Bürozeiten sind dann doch ein bisschen länger als die Zeiten auf dem Platz. Das waren.
Und man bekommt als Fußballer ja wahrscheinlich auch einfach sehr viel organisiert im Leben, oder? Also die müssen sich ja um sehr, sehr wenig kümmern, was jetzt Auswärtsfahrten, was Hotelübernachtung angeht. Das sind ja alles Sachen, wo du einfach, du hast so einen großen Teil deines Lebens wird für dich organisiert. Das ist ja auch was viele dann immer so ein bisschen kritisieren, in Anführungsstrichen, oder sich wünschen, nach der Karriere so ein bisschen selbstbestimmter zu leben. Aber das nimmt natürlich auch Arbeit ab.
Ja klar, ich meine, das ist ja auch schon in den Nachwuchsleistungszentren heute so, dass du extrem viel abgenommen bekommst. Vielleicht ein Stück weit zu viel schon. Also wenn du dich um nichts kümmern musst, gerade in deiner Jugendzeit, das prägt natürlich vielleicht, das merkt man auch den Leuten an, die vielleicht mal nicht im NLZ gekickt haben, die schon ein bisschen selbstständiger sind. Aber klar, es wird den Jungs heute sehr, sehr viel abgenommen. Aber gerade im Profifußball ist das eben gang und gäbe.
Ja, viele ehemalige Profis wie du haben ja bei der Eintracht dann Jobs im Verein gefunden. Dennis Krupke, Pfitzner, Costa Rodriguez, Fesic und zuletzt auch Ken Reiche. Was sagt das aus deiner Sicht über den Verein aus?
Ja, ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, dass du Leute einbindest, die wissen, wie der Verein tickt. Aber was ich auch immer wieder betone, ist es extrem wichtig, dass die Leute auch Fähigkeiten und Potenziale mitbringen, diese auch aktiv einzubringen. Weil es bringt jetzt nichts, wenn du hier 8 Ex-Profis sitzen hast, die den ganzen Tag nur Kaffee trinken. Damit ist niemand geholfen, sondern es hilft schon, dass die Jungs, die du eben genannt hast, die sind, glaube ich, alles, die wissen, wie es bei der Eintracht läuft, die bringen sich alle toll ein. Aber es geht immer um diese Fähigkeiten auch für die Eintracht gewinnbringend einzubringen. Das ist genauso viel wert, wie dass du vielleicht mal für den Verein dreimal gerade gegen den Ball getreten hast.
Genau, also Identifikation ist wichtig, aber eben auch die fachliche Kompetenz, richtig, diese Aufgaben zu übernehmen. 2023 hast du dann die Chance bekommen, als Sportdirektor bei der Eintracht tätig zu werden und diesen Bereich gemeinsam ja mit Peter Vollmann zu verantworten. Wie lange hast du überlegt?
Ob ich den Job als Sportdirektor
antrete?
Keine Sekunde.
Keine Sekunde, sofort zugesagt.
Ja, es war ja, wie gesagt, wie ich es anfangs bei der Frage schon gesagt habe, mein Wunsch ins Management zu wechseln und als sich die Chance aufgetan hat, war für mich ganz klar, dass ich mache das.
Kannst du ein bisschen beschreiben, wie eure Aufgabenverteilung da in dieser Phase aussah?
Naja, Peter hat damals schon federführend als Geschäftsführer Sport, sagen wir mal, das Ganze strategisch übernommen. Ich habe natürlich viele Vorgespräche mit Spielern, Beratern, Funktionären geführt, viele Transfers vorbereitet, die er am Ende abgewickelt hat. Genauso wie es jetzt in der gleichen Aufgabenverteilung eben mit mir und Dennis Krupke und Philipp Schmidt eben ist. Also geht ja immer darum, dann Dinge auch eben dann vorzubereiten. Das war im Grunde genommen meine Aufgabe. Auch natürlich, als Peter noch da war, dieses Bindeglied zu sein zwischen Mannschaft, Staff, Trainerteam und der Geschäftsführung. weil das manchmal gar nicht so einfach ist, wenn du mit gewissen strategischen Themen auch beschäftigt bist, da jemanden zu haben, der eben nah dran ist an der Mannschaft, der eben für diesen Übergang, wie ich es eben gesagt habe, von Spielern, Trainern, Staff und so weiter zur Geschäftsführung. Und das war eigentlich mein Hauptaufgabengebiet damals.
Ja, und unser Gast, der kam im November des letzten Jahres etwas schneller als gedacht in die Situation, den sportlichen Geschäftsbereich doch stärker zu verantworten als ursprünglich geplant, denn der Verein trennte sich im November von Peter Vollmann. Benni, wie bist du mit dieser Situation, mit dieser Herausforderung umgegangen?
Ja, war natürlich klar, dass nach dem Derby, was so ein bisschen ein Tiefpunkt einfach war, dann ein Stück weit die Entscheidung dahin gegangen ist, dann Peter freizustellen. Natürlich war es im ersten Moment, ist es nie eine schöne Situation, wenn ein Mitarbeiter, mit dem man eng zusammengearbeitet hat, eben freigestellt wird. Aber als ich dann auch wiederum gefragt wurde, ob ich es mir zutraue, diese Aufgabe schon federführend im sportlichen Bereich zu übernehmen, war es für mich auch sofort klar, ich stehe bereit. Eigentlich war es ja geplant, dass es ab 1. Januar 2025 der Fall ist, dass ich als Geschäftsführer Sport übernehme. Jetzt als Sportdirektor mit erweiterten sportlichen Kompetenzen dann eben schon ab November. Aber für mich war es klar, ich stehe dafür zur Verfügung und mit allem, was ich habe, setze ich mich dafür ein.
Das ist eine Riesenchance natürlich auch für dich. Wir haben so in der Vorbereitung auf das Interview auch gelesen, dass so ein paar Medien damals auch so getitelt haben, ist er schon reif für die Aufgabe? Hast du das gelesen? Guckst du überhaupt rein in das, was so geschrieben wird, auch über deine Person, oder lässt du das weitestgehend links liegen?
Weniger als zu meinen Spielerzeiten, aber natürlich kriegt man das schon noch mit. Also wir kriegen ja auch immer den Pressespiegel auf die Arbeit. Da gucke ich dann morgens schon mal rein, was denn so geschrieben wird, weil es mich auch einfach interessiert, wie die Stimmungslage draußen ist. Also da bin ich schon interessiert, lese mir das durch. Aber ich glaube, dass jetzt die ersten Monate schon ganz ordentlich waren, in die richtige Richtung gegangen sind. Und ich glaube, dass ich da vielleicht auch den ein oder anderen Kritiker vielleicht schon ein bisschen verstimmen konnte, oder wie sagt man?
Ja, auf jeden Fall, zumal die Trainersuche, die ja dann damals direkt anstand, ja ziemlich erfolgreich gelaufen ist, glaube ich, das darf man sagen. Kannst du uns so ein paar Einblicke geben in das, wie das damals ablief, wie sah euer Profil aus und warum ist es dann am Ende Daniel Scherning geworden?
Ja, am Ende habe ich schon ganz oft gesagt, dass wir ein Anforderungsprofil hatten und klar waren da zwei, drei ganz wichtige Themen, wie dass er schon mal Erfahrung mit so einer Situation, Drohnenabstieg und so weiter hatte. Am Ende kann man aber jedes Anforderungsprofil und so weiter kann man nehmen, aber am Ende muss man sich auch ein Stück weit auf sein Bauchgefühl verlassen und das habe ich in dem Fall getan, natürlich aber auch noch zusammen mit anderen handelnden Personen. Und deswegen fiel dann die Wahl für Daniel sehr, sehr leicht, weil er uns einfach am meisten überzeugt hatte. Und warum er uns überzeugt hatte, ich glaube, das sieht man Woche für Woche.
Ja, auf jeden Fall. Das Bauchgefühl, das hat gestimmt und ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, warum wir jetzt überhaupt wieder so gut dastehen und eine große Chance auf den Klassenerhalt eben haben. Ihr habt ja auch vor kurzem ligaunabhängig mit Daniel Scherning verlängert. Auch das, glaube ich, das Zeichen, warum er der richtige Mann für die Eintracht ist. Diese Verlängerung von Daniel Scherning sicher auch für dich ein gutes Zeichen und auch ein Thema, was vielleicht auch die Kaderplanung für das kommende Jahr vereinfacht, oder?
Ja klar, ich glaube, es hilft immer, wenn die Spieler wissen, wer die handelnden Personen auch im nächsten Jahr sind, sei es im Managementbereich, aber auch gerade in den direkten Ansprechpartner für die Spieler, weil das ist nämlich der Trainer und dass er feststeht für nächstes Jahr, hilft uns natürlich bei den Gesprächen. Und ich glaube auch, dass Daniel einfach der richtige Trainer für die Eintracht ist. Liga unabhängig, aber mit der völligen Überzeugung, dass er nächstes Jahr ein Zweitligatrainer ist.
Ja, und der erste Spieler, der ist auch schon nachgezogen. Mit Marvin Rittmüller wurde der Vertrag vor kurzem auch schon verlängert. Ebenfalls Liga unabhängig. Ist das vielleicht jetzt auch so ein positives Zeichen für den einen oder anderen Mitspieler? Doch mal so ein Anstoß?
Ja, wir sind natürlich viel in Gesprächen mit den Spielern und hoffen, dass wir auch demnächst mal wieder was vermelden können. Aber wie gesagt, wir sind viel in den Gesprächen. Klar ist auch, dass einige Entscheidungen erst feststehen, wenn die Liga klar ist. Aber trotzdem hilft es einfach bei den Gesprächen. Wir reden oder kommunizieren sehr, sehr viel, gerade intern mit den Spielern, die bei uns aktuell unter Vertrag stehen. Weil ich glaube, es ist auch extrem wichtig, dass wir in dem Fall des Klassenerhalts unseren Kern behalten. Ich glaube, das war damals so, das ist heute noch so. Und dann uns eben punktuell verstärken. Das wird, glaube ich, das Wichtigste sein, dass wir nicht jetzt hier einen totalen Umbruch haben. Klar, es wird einen kleinen Umbruch geben, in beiden Fällen. Aber wir reden ja jetzt hier nur von dem Zweitliga-Szenario. Und dann wird es eben wichtig sein, dass wir den Kern aktuell einfach behalten und um diesen Kern herum auch junge, hungrige, vielleicht auch ein paar mutige Transfers machen. Weil wir können nicht nur fertige Spieler holen, wir müssen auch Spieler zu Zweitligaspielern entwickeln. Deswegen werden da auch vielleicht wie immer auch mal ein, zwei Transfers dabei sein, die jetzt auf dem ersten Schritt, wo die Leute vielleicht denken, ach, warum haben sie denn den jetzt wieder ausgegraben, aber das wird unser Weg sein, von dem sind wir völlig überzeugt, weil der auch einfach nachhaltig ist und ja, deswegen bin ich voller Überzeugung, dass dieser Weg der richtige für Eintracht Braunschweig sein wird.
Du hast gesagt, ihr seid in Gesprächen, also hast du uns noch keine Meldung mitgebracht, die du heute Abend verkünden darfst?
Nein, leider nicht.
Schade.
Aber ich arbeite hart dran.
Alles klar. Dann lesen wir davon. Genau. Auf jeden Fall. Du hast kürzlich in einem Interview in der Braunschweiger Zeitung gesagt, dass ihr eben auf beide Szenarien vorbereitet sein wollt. Also sowohl für den Klassenerhalt in Liga 2 als auch eben für den Abstieg in Liga 3. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen im Detail mal mitnehmen, was das konkret bedeutet, für beide Szenarien vorbereitet zu sein, was vielleicht auch zum Beispiel den finanziellen Rahmen betrifft, der diesen Liga-Unterschied betreffen würde?
Ja, da wäre mit Sicherheit Wolfram Benz, was den kaufmännischen Bereich angeht, der bessere Ansprechpartner. Aber was natürlich klar ist, dass es finanziell ein großer Schritt wäre. Unsere Strukturen sind auf die zweite Bundesliga ausgelegt, im Sportlichen, aber auch wenn man sich die Geschäftsstelle anschaut. Wir reden hier von Fernsehgeldern, roundabout 9 Millionen gegenüber knapp 1 Million zentral vermarktet über Magenta Sport. Also das ist schon ein Riesenunterschied, was uns natürlich extrem treffen würde. Aber auch dann würden wir uns kurz schütteln, eine schlagkräftige Truppe beisammen haben und dann werden wir auch nächstes Jahr wieder angreifen. Aber eingangs schon gesagt, die völlige Überzeugung, dass wir in der zweiten Liga bleiben. Ich glaube, das haben auch die letzten Wochen und Monate gezeigt. Ich glaube, Rückrundentabelle Platz 6. Seitdem Daniel da ist, die Tabelle Platz 4 oder 5. Also der Weg stimmt. Ich bin davon völlig überzeugt, dass er im Klassenerhalt endet. Und dann werden wir auch bestens vorbereitet sein mit dem Plan, den ich eben dargestellt habe, nämlich den Kern versuchen beisammen zu halten und darum junge, hungrige Spieler weiterzuentwickeln.
Wir haben zu dem Thema noch eine Fanfrage bekommen von Daniel Kempf per E-Mail. Der schreibt, ich habe folgende Frage an Benny Kessel. Sollte Eintracht den bitteren Gang in die dritte Liga antreten müssen, wie sehen hier die Planungen ungefähr aus? Ist es realistisch, eine so starke Mannschaft aufzubieten, die um den sofortigen Wiederaufstieg mitspielen kann? Natürlich hoffe ich, dass der Klassenerhalt klappt und bin aktuell guter Dinge, schreibt er. Viele Grüße, der Daniel.
Ja, ich bin jetzt hier kein Freund davon, für eine Eventualität vom Abstieg jetzt schon irgendwelche Kampfaussagen von wegen, wir steigen sofort dann wieder auf, weil wir uns dann definitiv erstmal schütteln müssten. Aber wenn man dieses Jahr sich die dritte Liga anschaut und man vergleicht zum Beispiel die beiden Mannschaften Regensburg und Bielefeld, dann hat es Regensburg eben geschafft, 4, 5 zumindest dieser Kernspieler zu halten und Bielefeld bis auf Fabian Klos eigentlich eine komplette Mannschaft ersetzt hat. Und Regensburg steht jetzt auf Platz 1, Bielefeld kämpft um den Abstieg. Deswegen wird es auch in diesem Fall wichtig sein, den ein oder anderen Spieler aus der diesjährigen Mannschaft, auch hoffentlich dann Leistungsträger aus der diesjährigen Mannschaft, dass wir einfach in guten Gesprächen die Jungs überzeugen müssen, den Weg dann eben über die dritte Liga zu gehen. Und natürlich würden wir dann auch wieder angreifen und alles Mögliche versuchen zu tun, auch wieder hochzukommen.
Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen beschreiben, es interessiert auch unsere Zuhörer, wieso dein Arbeitsalltag jetzt aussieht, so ein normaler Tag bei Benny Kessel, ein Arbeitstag, wie sieht der zurzeit aus?
Ja, es gibt eigentlich keinen klassischen Alltag, weil immer wieder andere Dinge anstehen. Also natürlich hauptsächlich viele Gespräche zu führen mit Spielern und Beratern, im engen Austausch zu sein mit Daniel Scherning, aber auch mit dem ganzen restlichen Staff, im engen Austausch zu sein mit Philipp, mit Dennis, aber auch zum Beispiel mit dem Greenkeeping. Also das sind völlig vielfältige Aufgaben, die man tagsüber bewältigen darf, sage ich immer, nicht muss, sondern darf. Aber es gibt jetzt nicht einen strukturierten Arbeitsalltag von 7 bis 15 Uhr. Meistens startet er, ja, gegen 8:30, aber die meiste Zeit komme ich nach Hause, wenn es dunkel ist. Aber das ist auch okay so.
Ja, jetzt nach der Zeitumstellung wird es vielleicht ein bisschen besser. Heute sind wir auf jeden Fall im Hellen schon mal hergefahren, ne?
Genau, war eine Umstellung, ja. Genau.
Mit Blick auf die kommende Saison, du hast vorhin schon so ein bisschen die Anforderungsprofile mal angerissen, eben gesagt, keine fertigen Zweitligaspiele, die Zweitligaspieler, die ihr holen werdet in Teilen. Wie sieht es aus, was das Scouting angeht? Vielleicht kannst du den Prozess so ein bisschen beschreiben, wie funktioniert das, wie einigt ihr euch auf ein Scouting-Profil und wenn ja, fährst du auch mit raus, guckst du die Spieler an oder wie kommt ihr am Ende zu einer Verpflichtung?
Ja, also erstmal muss ich sagen, dass wir mit Dennis und Dennis Schmidt und Dennis Krupke und Philipp Schmidt.
So rum.
Sorry Jungs, falls ihr zuhört, war nicht böse gemeint. Zwei sehr, sehr kompetente, zwei sehr, sehr kompetente Mitarbeiter habe, die mir auch viel Vorarbeit abnehmen. Klar haben wir für uns definierte Positionsprofile, was die Jungs eben mitbringen müssen. Und da lasse ich schon die Jungs auch viel schalten und walten. Und am Ende sage ich immer, brauche ich drei bis fünf Namen. Natürlich bin ich auch auf dem Markt aktiv, höre mich um, schaue mich um. Meistens sind es dann die gleichen, manchmal auch andere, dann diskutiert man darüber. Aber klar, im finalen Entscheidungsprozess fahre ich schon raus, gucke mir die Jungs auch selbst nochmal an, mache mir nochmal einen eigenen Einblick auch über die Spieler. Schaue auch zurzeit sehr, sehr viele Spiele, sei es im Video oder auch live. Und am Ende kommen wir dann gemeinsam meistens zu einer Entscheidung, einen Spieler dazuzunehmen oder eben auch nicht. Gehört ja auch immer noch ein finanzieller Rahmen dazu, der nicht ganz unwesentlich ist. Aber am Ende treffen wir dann, treffe ich die Entscheidung, aber es ist eine gemeinsame Entscheidung.
Ja, und dann muss noch das Charakterliche passen, was du vorhin schon angesprochen hattest. Wie testet ihr das? Oder sprecht ihr mit dem Spieler vorher? Oder sprecht ihr mit Freunden, Familie?
Klar kannst du mal, guckst du mal vielleicht auch in die sozialen Netzwerke rein. Wie tickt der Spieler auf Instagram? Man beobachtet ihn vielleicht auch viel in Spielen. Wie agiert er, wenn auch mal der Ball wo ganz anders ist? Ne? Oder winkt er ab? Klatscht er? Pusht er seine Mitspieler? All so eine Themen, auf die wir dann auch achten. Also weil, wie gesagt, der Charakter ist uns auch ganz arg wichtig.
Ja, und du bist ja auch selber in den sozialen Medien aktiv. Das ist also ja auch eine neue, junge Art als Sportdirektor, selber vielleicht mal schauen zu können auf Instagram, was der ein oder andere Spieler so postet, oder?
Ich habe mein Profil noch, aber ich glaube, ich habe seit 4 Jahren nichts mehr gepostet. Okay. Also ich nutze es eher so als mal reinzugucken, okay. Aber selbst aktiv finde ich nicht mehr. Und die Instagram-Zeit hat auch ganz schön abgenommen.
Also sind die Spieler da noch sicher vor dir?
Ja. Und auch vom Trainer, wie wir ja erfahren haben. Der ist ja gar nicht
dort. Ja, aber unterwegs. Die haben bestimmt auch ihre Scouts da auf Instagram.
Mit Sicherheit.
Am besten ist es ja natürlich auch, oder es ist auf jeden Fall ein guter Fall, wenn es auch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs schaffen, diesen Sprung in die Profimannschaft. Wie ist da aktuell der Stand? Siehst du Talente, die auf dem Sprung zu den Profis sind?
Absolut. Glaube, es war ein wichtiger Schritt, die U23 wieder zu implementieren. Natürlich hoffentlich in dem Aufstieg in die Oberliga mündet. Ist einfach ganz wichtig. Aber auch in der U19 haben wir Talente, die wir auch nach und nach einbauen. Trainieren auch aktuell 2 Spieler der U19 bei uns oben bei den Profis. Und das wird auch der Weg sein, den wir in Zukunft gehen wollen. Da gehört auch ein Stück weit Mut dazu. Aber diesen Mut bringen wir gerne auf, weil uns ist es einfach ein ganz großes Anliegen, wieder hier ein bisschen auch mal wieder eigene Profis zu produzieren. Klingt immer blöd, weil es ja, ne? Aber trotzdem muss es einfach der Weg von Eintracht Braunschweig sein, auch wieder eigene Leute, auch im Rahmen unserer definierten Sportstrategie, da eigene Leute aus dem NLZ ins Profiteam zu integrieren.
Ja, den Nachwuchs zu halten, kann man vielleicht sagen. Ne? Du hattest im Fan-Talk, in eurem Fan-Talk auf YouTube vor einer Weile mal gesagt, dass ihr pro Saison 2 Spieler aus dem NLZ in den Profikader hochziehen möchtet. Wie kurz- oder langfristig soll denn dieses Ziel umgesetzt werden?
Ja, schon erstmal kurzfristig. Also das muss schon das Ziel sein. Mindestens, ich betone das Wort, mindestens 2 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs nach oben zu bekommen, weil wir müssen uns auch irgendwo von der direkten Konkurrenz absetzen. Hannover, Wolfsburg, mittlerweile auch Magdeburg. Und das geht hauptsächlich über die Durchlässigkeit. Und dafür wollen wir sorgen. Wie gesagt, diese 2 Spieler mindestens durchzubekommen. Und aber am Ende müssen wir eben auch schauen, dass wir nicht nur einfach, weil wir das jetzt gesagt haben oder weil wir Local Player brauchen, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass die Jungs dann Spielzeit bekommen. Das ist uns ganz arg wichtig. Dazu gehört natürlich auch eine veränderte Kaderstruktur. Das muss man auch ganz klar sagen, weil mit aktuell 31 Spielern ist es eben schwierig, gerade auch jetzt in der aktuellen Situation, die Jungs zu integrieren. Aber da werden wir auch im Sommer dran schrauben, die Kadergröße dementsprechend ein Stück weit reduzieren, um eben auch den Jungs diese Plattform auch im Training schon zu geben.
Alles klar, ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten. Anfangs hast du ja schon gesagt, ja, der Sprung vom Profifußballer zum Management hat sich in dem Sinne ja verändert. Du hast viel mehr Zeitaufwand irgendwie in deinem Berufsalltag. Gibt es denn noch irgendwie einen Aspekt, der dir nicht so gut gefällt an deinem Job?
Eigentlich nicht. Also mir gefällt alles. Ich ertappe mich nur dabei, dass ich mittlerweile besser, aber gerade am Anfang, als ich den Job angetreten habe, extrem schlecht abschalten konnte. Also ich habe gefühlt dann abends im Bett gelegen und mir noch überlegt, welchen Berater rufst du an, welcher Spieler könnte noch für die und die Position passen. Und das war auch mein erster Gedankengang, wenn ich morgens wach geworden bin. Also das ist... Man beschäftigt sich eben Tag und Nacht mit seiner Mannschaft in diesem Beruf. Das wird sich auch ein Stück weit nie ändern. Nur manchmal ist es auch wichtig, dann mal Familienzeit walten zu lassen, weil meine Kinder brauchen mich ja auch, meine Frau braucht mich auch noch ab und zu. Deswegen, ja, das ist mir so ein bisschen am Anfang nicht ganz so gut gelungen. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich mittlerweile um 17 Uhr Feierabend mache und dann bis zum nächsten Morgen nichts mehr von der Eintracht wissen mag. Also ganz im Gegenteil.
Benny Kessel ist weiterhin unser Gast und demnächst ja schlüpft er aus seiner Sportdirektorrolle wieder raus und zieht sich ja seine Fußballschuhe nochmal an, nämlich am Tag der Legenden am 30. April, also vor dem Tanz in den Mai, lohnt ja ein Gang in das Eintrachtstadion. Benny, wie kam denn die Idee zustande und worum geht es bei diesem Tag der Legenden?
Ich glaube, es geht in erster Linie darum, die Jungs nochmal den Abschied zu geben, den sie eigentlich ja sich vielleicht selbst gewünscht haben oder den sie auch verdient gehabt hätten. Ich muss allerdings sagen, also ich freue mich persönlich natürlich darauf, viele alte, bekannte Gesichter wieder in Braunschweig zu treffen. Thorsten hat ja jetzt auch zugesagt, wie man den sozialen Netzwerken entnehmen konnte. Das freut mich natürlich ungemein. Aber an dieser Stelle möchte ich auch nochmal betonen, dass ich alles rund um die Planung, ich habe keine Ahnung, was an dem Tag passiert, was mich selbst erwartet. Ich lasse mich da gerne auch selbst überraschen, weil ich glaube, dass meine ganze Energie aktuell dem Klassenerhalt untergeordnet ist. Deswegen bin ich auch in den Planungen, was den Tag angeht, wenig bis gar nicht involviert, sondern freue mich einfach nur, einen coolen Tag am 30.04. erleben zu dürfen und ja, selbst nochmal die Schuhe schnüren zu dürfen, ein bisschen über die rechte Seite ackern zu dürfen und ja, ein bisschen mit den Jungs Spaß zu haben.
Ja, ist doch auch schön, dann kannst du den Tag wirklich genießen, unter anderem dabei Mirko Boland, Dennis Doan, Yassir Fesic, du natürlich, Dennis Krupke, Domi Kumbela, Marc Pfitzner, Ken Reichel, also jede Menge bekannte Namen in der Eintracht-Szene. Weißt du denn schon, wer in deinem Team spielen wird? Gibt es da schon Pläne?
Ich glaube, die gibt es tatsächlich, aber ich muss, wie gesagt, gestehen, dass ich mich bisher noch nicht viel mit diesem Tag beschäftigt habe. Ich spiele mit jedem oder habe mit jedem dieser Jungs gerne zusammengespielt, deswegen wir kicken ja auch nur in Anführungszeichen ein bisschen untereinander, deswegen steht ja auch der Spaß im Vordergrund und danach werden wir mit Sicherheit auch noch einen schönen Abend alle zusammen verbringen.
Stehst du mit den Jungs noch in regelmäßigem Kontakt? Trefft ihr euch hin und wieder mal?
Ja, Treffen ist natürlich ein bisschen schwieriger. Klar, viele wie Yassi, Marc, Ken arbeiten ja noch da und dann sind natürlich die Wege kurz, aber mit Mirko, mit Kumba natürlich telefonieren wir hin und wieder. Und der Kontakt ist auch nie abgerissen. Mal ist es alle 2 Wochen, mal alle 2 Monate. Aber wenn man sich dann wieder hört, dann ist es immer noch so wie früher. Also das macht ja auch, sagen wir mal, diese wahren Freundschaften aus. Und deswegen stehen wir eigentlich fast alle untereinander noch im Austausch, ja.
Genau, Marc Pfitzner ist ja jetzt Teil des Trainerstabes. Wie ist das für euch jetzt in ganz anderen Positionen zusammenzuarbeiten? Immer noch bei der Eintracht, aber eben in ganz unterschiedlichen Rollen.
Ja, es ist schön. Ich meine, wir kennen uns jetzt seit 14 Jahren. brauche ich auch da kein Geheimnis draus zu machen, dass wir auch befreundet sind. Aber was mir auch immer wichtig ist zu betonen, ist, dass wir das auch ein Stück weit trennen können. Klar, auf der einen Seite haben wir ein riesen Vertrauensverhältnis zueinander, aber das auch ein Stück weit zu trennen. Mein erster Marc ist jetzt aktuell der Co-Trainer im Trainerteam von Daniel. Ich bin der Sportdirektor. Deswegen muss man da auch manchmal eben, will ich sagen, Grenzen ziehen. Aber es ist eben auch wichtig, da das nochmal zu betonen, dass wir das auch differenziert betrachten. Das eine ist das Berufliche und das andere ist das Private.
Ja, und apropos Rollen, du hast ja jetzt zum Beispiel mit Ermin auch einen Spieler in deiner Mannschaft, mit dem du selber mal auf dem Platz standest. Und jetzt musst du über seinen Vertrag mit ihm sprechen und auch vielleicht übers Gehalt. Also wie geht das?
Ja, da war, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, wenig Überzeugungskraft von mir notwendig, weil Ermin diese intrinsische Motivation mitgebracht hat, hier wieder zurückkehren zu wollen. Deswegen habe ich, klar, bin ich ihm mal ein paar Tage auf den Keks gegangen, weil unsere Lage bekannt war im Oktober. Die war ja nicht sonderlich rosig. Aber Ermin, ja, hat es mir relativ einfach auch in den Verhandlungen gemacht. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen.
Sehr gut.
Du hast schon gesagt, du freust dich sehr auf den Tag der Legenden. Ja. Vermisst du denn deine Zeit als Spieler?
Die Zeit, die Freizeit, die ich als Spieler hatte, natürlich auch so Dinge wie die Kabine, mal einen blöden Spruch loszulassen mit den Jungs, so auch dieses dieses gemeinsam, diese Emotionen, das ist mir übrigens am Anfang ganz ganz schwer gefallen, auch in meiner Rolle als Sportdirektor, dann auch auf der Bank diese Emotionen zu kanalisieren. Also du gehst ja raus mit deinen Freunden auf dem Platz und möchtest das Spiel gewinnen, kannst alle Emotionen rauslassen, kannst mal da rumschreien, da rumgrätschen und sonstige verrückte Dinge machen und draußen sitzt du halt auf der Bank und bist mehr oder weniger machtlos. Der Trainer kann ja wenigstens auch nochmal durch irgendwelche Systeme und so vielleicht nochmal drauf einwirken, aber als Sportdirektor bist du ja in den 90 Minuten mehr oder weniger dem ausgesetzt, was du da siehst. Klar, du kannst auch mal, oder ich bin ja auch mal mit Daniel im Austausch, was man jetzt vielleicht verändert, aber da überlasse ich ihm auch, da ist er der Experte, aber trotzdem dieses Rauslassen von den Emotionen am Wochenende, das ja, als Spieler ist es mir leichter gefallen.
Ja, so hat man eher die passive Rolle, ja, genau, am Spielfeldrand. Spielst du denn so in der Freizeit immer nochmal Fußball aus Spaß oder kommst du da gar nicht zu?
Nee, also gab ja diverse Anfragen, auch nach meinem Karriereende von irgendwelchen Kreisliga- bis Oberligamannschaften, aber nein. Ich gehe ab und zu mal mit meiner Frau noch eine Runde joggen, wobei die auch mittlerweile schneller ist als ich. Also deswegen ab und zu mal macht man noch was für seinen Körper, aber Fußball spielen so gar nicht mehr.
Und die Kinder, zeigen die schon Talent für Profisportler, Profifußballer?
Es geht so. Also mein Sohn, der ist jetzt 5, der, ich habe ihn mal mitgenommen zum Training, aber so eine richtige Leidenschaft hat er noch nicht draus entwickelt. Meine Tochter, die wird jetzt 3, die tritt schon mal eher gegen den Ball, aber ist auch okay so.
Ja, du hast ja am Anfang schon gesagt, die Veranstaltung findet ja auch deswegen statt, weil es für mindestens einen Teil dieser Spieler keine wirkliche Verabschiedung gegeben hat. Ist das denn auch ein Thema, was ihr in Zukunft anders angehen wollt? Gibt es da irgendwie Pläne, das vielleicht zu verstetigen, so in der Form oder in einer ähnlichen Form?
Ja, ihr wisst jetzt nicht jedes Jahr irgendein Legendenspiel machen können, das ist auch klar, sonst verliert es ja auch seinen Reiz. Aber mit Sicherheit, nennen wir jetzt das Beispiel Mirko Boland, klar ist da nicht alles optimal gelaufen, da hat aber auch dann ein Abstieg dahinter gesteckt. Dann ist es auch manchmal gar nicht so einfach, dass die Art und Weise vielleicht nicht gut war. Ich glaube, das weiß jeder. Und natürlich werden wir auch in Zukunft darauf achten, die Jungsgebühren zu verabschieden. Egal, ob du jetzt 8 Jahre für die Eintracht gespielt hast oder ein halbes Jahr, werden wir natürlich schon drauf achten. Aber immer es allen recht zu machen, ist auch nicht immer möglich.
Ja.
Ja, bevor der Tag der Legenden dann ansteht, geht es aber erstmal noch für den Verein, für die Profis um einige sehr wichtige Spiele. Jetzt geht es am kommenden Sonntag gegen Düsseldorf, dann steht das Derby-Heimspiel an, Osnabrück und der HSV dann im April noch. Das wird ein ganz wichtiger Monat in Sachen Abstiegskampf. Du hast schon gesagt, du bist fest überzeugt, dass es Ende Mai, Mitte Mai hier, dass wir eine ordentliche Klassenerhaltsparty feiern können. Worauf kommt es dafür aus deiner Sicht jetzt am meisten an in den kommenden Wochen?
Ja, dass wir einfach da weitermachen, wo wir die letzten Wochen und Monate aufgehört haben. Also wir müssen einfach den unbändigen Glauben daran haben. Wir waren ja im Prinzip im November schon tot, Und ja, wenn man jetzt sieht, was wir auch für eine fußballerische Entwicklung genommen haben, dann ist das schon aller Ehren wert. Und ich glaube, dass der Zusammenhalt stimmt, dass die spielerische Qualität stimmt. Klar, jetzt ist die, Daniel hat gesagt, jetzt ist die Crunch-Time, jetzt kommt mit Sicherheit auch ein Stück weit der Kopf dazu. Aber da haben wir auch viele Führungsspieler, die dann in der Phase vorangehen. Und dann gehen wir zusammen die nächsten 7 Wochen durch. Und nochmal, in mir völlige Überzeugung, dass wir es am Ende schaffen werden.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, Benny Kessel, dass du heute wieder unser Gast warst. Und wir drücken natürlich für dieses Unternehmen Klassenerhalt ganz, ganz fest die Daumen.
Genau, vielen Dank, Benny.
Danke euch.
Genau, und danke natürlich auch an unsere Zuhörer. Vielen Dank an Luca Pottlech von der Eintracht Pressestelle für die Unterstützung der Sendung und an Andrea Aplowski, die hat heute wieder Fotos geschossen und die seht ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen. Also folgt uns unbedingt auf Instagram und auf Facebook. Und wenn ihr die alten Folgen nachhören wollt, die findet ihr unter eintracht-intim.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, Henrike, und demnächst sind wir noch mal in dieser Saison on air.
Genau, etwas später als normal, weil ja der Tag der Legenden ansteht am Sendetermin am 30. April. Deshalb hören wir uns hier an dieser Stelle dann eine Woche später am 7. Mai wieder.
Genau, und bis zum 7. Mai wünschen euch Markus Hörster
und Henrike Heu
eine schöne blau-gelbe Zeit.
Radio Okawelle. Das Radio für die Region Braunschweig.